Heute in der Folge.
Punkt 1 ist, spazieren gehen ist wirklich reinster Luxus. Der Mensch kann erst in dem Moment überhaupt spazieren gehen, wenn er gar nicht arbeiten muss oder wenn er die Feinde nicht in die Flucht schlagen muss oder auf der Jagd ist. Also seitdem der Mensch eine sogenannte Freizeit hat, kann er völlig absichtslos ohne Grund spazieren gehen. Das ist also, sagen wir mal, der größte Luxus, der kostet nichts. Und wenn man sich das schon mal klar macht, weiß man, dass man das eigentlich fast nie tut.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Na, auch schon draußen gewesen heute? Wahrscheinlich nicht, je nachdem, zu welcher Tageszeit du diese Podcast-Folge hörst, würde es vielleicht noch etwas zu früh dafür sein, weil die ja um kurz nach 7 morgens schon erscheint. Aber trotzdem, man hat ja vielleicht den Tag über Zeit gehabt, mal kurz rauszugehen. Und spazieren gehen ist immer mehr im Trend. Nicht erst seit Corona, auch schon Zeiten davor, zieht es immer mehr junge Leute raus in die Natur, fernab von der digitalen Welt, von Handy, Smartphone und Flachbildschirm und diversen Streamingdienste. Und das ist eigentlich ein ganz toller Trend, den wir haben, dass sich immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene um das Spazierengehen kümmern. Und mein heutiger Gast ist ganz offiziell Spaziergangsforscher. Was er arbeitet, wie er arbeitet, worum er sich kümmert, wie er sich beschäftigt und so weiter, darüber sprechen wir heute. Nämlich unter anderem über die Kasseler Documenta, die Documenta Urbana, das Leben in Berlin und vieles mehr. Also, es gibt eine Menge zu bereden. Legen wir los. Hierbei.
Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.
Herr Professor Schmitz, zu Corona-Zeiten ist gerade so der Trend, dass auch immer mehr junge Leute, Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene das Spazierengehen für sich entdecken, was vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten eher für das ältere Semester bestimmt war. Freuen Sie sich über diese Entwicklung, dass jetzt immer mehr junge Leute raus in die Natur gehen?
Ja, aber ich muss sagen, es hängt nicht unbedingt an der Pandemie, sondern es ist eigentlich schon seit circa 20 Jahren ist eine Bewegung zu spüren, die jetzt wieder Richtung analoger Welt geht. Also, dass die viele, auch Jugendliche, aber überhaupt viele Menschen sich wieder für die analoge Stadt interessieren. Also durch Wandern, Führungen etc. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass so die digitale Welt aus den 90er Jahren auch wieder verlassen wurde. Also Second Life zum Beispiel, wo man Avatare losschicken konnte, wo Bargeld in der Realität auch bezahlt wurde für bessere Positionen in der virtuellen Welt. Aber ich glaube, so seit 2000 nimmt das Interesse an der analogen Welt wieder zu. Auch speziell auf eine Art und Weise das Interesse am Spaziergang. Also es ist nicht nur der Pandemie geschuldet, die Pandemie beschleunigt im Moment die Prozesse. Also ob wir an Verödung der Innenstädte denken oder an alle anderen möglichen Dinge, die jetzt gerade uns sehr beschäftigen. Da ploppt richtig was auf.
Die Sehnsucht nach Entschleunigung, Sie haben es ja gerade angesprochen, die neuen Medien, Social Media, das ist ja sehr schnelllebig, was wir alles haben. Jeder ist fast auf allen Plattformen unterwegs. Man ist ständig online, auch wenn wir jetzt Corona das vielleicht auch verstärkt hat. Aber es ist auch nochmal die Sehnsucht nach Entschleunigung, warum immer mehr Personen spazieren gehen, die bewusste Entscheidung dafür?
Ja, das kann sein. Die Spaziergangswissenschaft, die ja von dem Schweizer Soziologen Lucius Burckhardt in den 80er Jahren bereits begründet worden ist, die setzt sich auseinander mit der Verbindung von Geschwindigkeit, also Mobilität, Wahrnehmung und den Rückkopplung auf das Bauen. Also der Burckhardt sieht zum Beispiel in der Kuhhessentherme in Kassel in der Gestaltung, also asiatische Torbögen hinter finnischen Saunen, dass die ja nur lesbar waren in dem Moment, wo schon sehr viele Menschen einen Weltspaziergang gemacht haben, also mit Charterflügen um die Welt geflogen sind. Und da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dieser Gestaltung und der Mobilität, der Geschwindigkeit. Und das ist etwas, was er in den 80er Jahren auch in den Mittelpunkt seiner Forschung stellt, eben die Rückkopplung auf das Planen und Bauen, die neuen Autobahnen, die neuen Charterflüge, die insgesamt zugenommene Geschwindigkeit spielt da eine große Rolle.
Und ein Punkt ist ja auch, wenn es um Spazierengehen geht, der relativ wichtig ist, der man immer wieder hört, wenn ich auch ein paar Artikel über Sie gelesen habe, über Ihre Arbeit, dass man die Umwelt bewusst wahrnehmen soll. Und jetzt ist die Frage, können das die jungen Leute überhaupt noch ohne Handys spazieren gehen und nur auf das Display zu gucken, sich trotzdem zu bewegen, aber dennoch die Umwelt wahrzunehmen? Ist das überhaupt noch machbar?
Also zunächst mal ist es ja so, dass das Gehen die einfachste Form ist und auch die genaueste Methode, sich eine Umgebung zu erschließen, einen Raum, eine Landschaft, eine Stadt. Man muss sich in einem Raum bewegen, um eine Aussage darüber zu treffen. Gehen ist die einfachste Methode. Und jetzt ist es so, dass wir die Dinge wie Perlen auf einer Schnur hintereinander wahrnehmen und wir kommen nach Hause zurück und erzählen, ja, da war eine Brücke und ein Baum und ein verlassenes Haus. Und das sah aus wie Nordhessen. Und das ist aber eine Information, die wir mitbringen. Denn nicht nur unsere Mobilität ist noch nie so groß wie heute. Noch niemals konnten sich so viele Menschen preiswert um die Welt bewegen, sondern auch die Beeinflussung durch die medialen TV, durch die Medien, TV, alles, was die Film, Werbung, was ja inzwischen Ausmaße erreicht, die im Gegensatz zu meiner Jugend enorm sind. Und dort werden uns natürlich die schönen Landschaften, die Urlaubsparadiese, die Vorstellung von unserem Garten, die Vorstellung von überhaupt Benennung von Landschaft, die wird uns dort einfach, die lernen wir. Also der Burckhardt spricht ja davon, dass Landschaft ein kollektives Bildungsgut ist. Das heißt also, wir lernen Landschaft und bringen die natürlich immer schon irgendwohin mit, wenn wir unterwegs sind. Und das entspricht oft nicht mehr der Realität. Also die Realität gerade durch den Einbau der Verkehrsinfrastrukturen, die uns ja umgeben, Autobahnkreuze, Bahnstrecken, die haben natürlich auch gleichzeitig zu einer Verhässlichung der Welt beigetragen. Der Burckhardt selber, und das ist wichtig zu wissen, kommt ja aus der, ist also, er ist ein Pionier der Städtebaukritik. Also er ist jemand, der Ende der 1940er Jahre in Basel, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, eben miterlebt, wie die Stadt, die gotische Altstadt, abgerissen werden soll, teilweise, um eben für den Autoverkehr hergerichtet zu werden. Also die Automobilisierung, das wissen wir ja, hat dann eben ab 1950 im Prinzip die ganze westliche Welt, USA schließen wir jetzt mal aus, erfasst. Dörfer, Städte, Landschaften sind komplett umgebaut worden, bis es eben in den 1980er Jahren zu dieser erhöhten Geschwindigkeit gekommen ist. Man kann sich jetzt vorstellen, auch die Stadt Frankfurt ist komplett umgebaut worden und die Sehnsucht nach Intaktheit, nach Idylle war jetzt so groß, dass sie eine neue Altstadt gebaut haben.
Wenn wir mal von diesen Städten wegkommen und wir uns rein um diese Spazierengehen nochmal unterhalten, wenn ich jetzt gerade so einen Experten am Mikrofon habe wie Sie, ich würde gerne versuchen, vielleicht mit auch ein paar Mythen, was man rund um dieses Spazierengehen vielleicht aufgeschnappt hat, vielleicht aufzuräumen. Bevor wir damit anfangen, gibt es denn oder welchen Fehler machen denn die meisten, wenn sie spazieren gehen? Gibt es da sowas, welche häufigsten Fehler auftreten beim Spazierengehen?
Nein, um Fehler beim Spazierengehen. Das, also wir bewerten das ja nicht. Also
Ich frage deswegen, weil es gibt ja auch manchmal diese Diskussion, spaziere ich jetzt alleine oder mache ich das zu zweit? Ich brauche ja einen gewissen adäquaten Partner. Allein schon dieser Laufrhythmus kann ja schon dieses Spazierengehen verursachen. Oder spreche ich während des Spazierengehens oder nicht?
Also den einzigen Fehler, den man machen kann beim Spazierengehen, ist einfach nicht gehen.
Okay.
Das ist der einzige Fehler, den man machen kann. Ansonsten geht es uns Spaziergangswissenschaftler ja darum, sich das klar zu machen, was eigentlich passiert, was Spazierengehen ist. Also Punkt eins ist, Spazierengehen ist wirklich reinster Luxus. Der Mensch kann erst in dem Moment überhaupt spazieren gehen, wenn er gar nicht arbeiten muss oder wenn er die Feinde nicht in die Flucht schlagen muss oder auf der Jagd ist. Also seitdem der Mensch eine sogenannte Freizeit hat, kann er völlig absichtslos ohne Grund spazieren gehen. Das ist also, sagen wir mal, der größte Luxus, der kostet nichts. Und wenn man sich das schon mal klar macht, weiß man, dass man das eigentlich fast nie tut. Auch wenn man wandern geht zum Beispiel, dann hat man natürlich den Plan, man fährt mit dem Auto eben in ein Gebiet, wo man wandern möchte. Und das ist schon etwas völlig anderes als dieses völlig absichtslose mal aus der Haustür hinausgehen. Und das wird wahrscheinlich in der Pandemie doch dann hier und da passiert sein, dass die Menschen, die das Glück hatten, eben auch noch zu Hause arbeiten zu können, dass die mittags mal aus dem Haus sind, statt morgens um 7 aus der Tiefgarage zur Arbeit zu fahren mit dem Auto, machen die jetzt mal Pause. Und in der Tat, in meiner Umgebung hier, es war noch nie so voll, morgens um 11, mittags um 12, wie jetzt während der Pandemie. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Menschen da eigentlich nichts gesehen haben. Und die ersten Berichte aus dem Harz sprechen ja davon, dass die Leute den Harz jetzt auch wieder schön finden.
Ja, man entdeckt seine Heimat ja eigentlich auf ganz neuen Wegen und mit neuen Augen und Blicken, oder?
Richtig, weil eben das Gehen, also und auch die Absichtslosigkeit, eventuell ist die Absicht besteht vielleicht darin, dass man eine Mittagspause macht, aber dennoch kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass viele Menschen einfach Dinge in ihrer Umgebung gesehen haben, die sie vorher noch nie gesehen haben. Und selbst mir, ich wohne jetzt seit 11 Jahren in der gleichen Straße in Berlin, und selbst mir passiert es immer wieder auf den Spaziergängen, die Trontos oder wie alle anderen Menschen auch macht, immer wieder neue Dinge sehe und sogar Straßen entdecke, Häuser sehe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und das, glaube ich, geht auf jeden Fall auch anderen Menschen so.
Ja, ich glaube, Berlin-Kreuzberg wohnen Sie, ne? Das ist ja ein Stadtteil, der sowieso andauernd ja auch im Wandel ist, oder?
Grenze zur Mitte. Ich wohne in Mitte. Okay. Ich gucke auf Kreuzberg. Ja gut, aber das ist ja schon der Witz, dass man auf dem Rückweg aufpassen soll, da stehen schon wieder neue Häuser und dass man sich nicht verirrt. Also da sagt man ja auch, in China sagt man das ja auch.
Genau. Eine Frage, Sie haben es eben gerade schon angeschnitten, wegen Mittagspause, spazieren gehen. Jetzt habe ich mal Freunde und Bekannte gefragt, wie oder wann die Personen denn am liebsten spazieren gehen. Und da gab es tatsächlich völligst unterschiedliche Meinungen. Die einen gehen morgens spazieren, damit sie ein bisschen frisch in den Tag starten. Die einen mittags, um das Essen so ein bisschen verdauen und ein bisschen abzuschalten von der Arbeit. Die anderen abends, um den Tag ausklingen zu lassen. Sie als Experte, klären Sie uns auf, gibt es einen besten Zeitpunkt, wann ihr spazieren sollte, oder ist es völlig subjektiv, jedem Menschen selbst zu überlassen?
Nein, so weit gehen wir jetzt in unserer Spaziergangsforschung nicht. Also es gibt mit Sicherheit irgendwelche medizinischen Ratschläge, wann das gut sei, kann man, glaube ich, auch jetzt inzwischen nachlesen. Das sind ja reichlich Organe zu dem Thema erschienen, wo ich ja auch mit erschienen bin quasi. Aber soweit gehen wir jetzt nicht, dass wir da Regeln erfinden. Also unsere Spaziergangswissenschaft kommt ja aus den gestaltenden Berufen. Also weil der Schweizer Soziologe Lucius Burckhardt seine gesamte Forschung eben unter diesen Begriff Spaziergangswissenschaft gestellt hat, haben wir es zum Beispiel zu tun mit so Fragen, wer plant die Planung? Warum ist Landschaft schön oder Design ist unsichtbar? Der Burckhardt hätte sich keinen besseren Begriff eigentlich ausdenken können. Er ist so etwas wie ein Generalist, also er ist allgemein gebildet in mehreren Disziplinen. Also der kann auch, sagen wir mal, das Thema Landschaft in der Literatur so nachverfolgen, in der Kunstgeschichte. Das heißt also, es gibt eigentlich kein einzelnes Fach, was dessen Bandbreite, was alles mit Gestaltung zu tun hat, in eine Schublade tun könnte. Also Mobilitätsforscher ist er auch nicht, er ist aber auch kein Architekt. Und seine Forschung, die ja sehr komplex ist, also er hat sich ja mit landschaftstheoretischen Aquarellen genauso ausgedrückt wie mit Texten. Und diese landschaftstheoretischen Aquarelle waren ja auf der letzten Documenta 2017 auch zu sehen. Das ist auch sehr interessant. Auch noch interessant nebenbei bemerkt, das war schon das zweite Mal, dass der Lucius Burkhardt auf der Documenta vertreten war. Der war nämlich schon mal 1972 auf der Seemann Documenta vertreten, und zwar in einer Abteilung, die sich mit Utopie und Planung beschäftigt hat. Also der Burkhardt kommt eindeutig aus einem Bereich, der mit der Planung und Gestaltung unserer Welt zu tun hat, aber auch mit der Rückwirkung. Deswegen bin ich eben jetzt auch am Fachbereich Produktdesign. Also das ist ja auch ein gestaltender Beruf, der viele Dinge, die der Burkhardt eben zu Fragen des Designs geforscht hat, die spielen immer noch eine sehr große Rolle. Vor allen Dingen jetzt, wo wir tatsächlich uns fragen, haben wir eigentlich Pläne für die Zukunft?
Und ich finde diesen Punkt Documenta nochmal spannend, Herr Professor Schmitze, würde ich nochmal kurz zurückkommen, weil gerade die letzte Documenta, die Sie angesprochen haben, mein Eindruck war es jedenfalls so, und ich glaube, es war auch bewusst so, dass es ein bisschen düster gehalten wurde, weil es war das Thema Flüchtling ja auch mit groß aufgehängt und vor allen Dingen die Orientierungslosigkeit, was ja zur Folge hat, dass ganz viele durch Kassel gelaufen, spazieren sind, um quasi die Kunstwerke zu suchen, weil es gab ja diesmal oder beim letzten Mal ja keinen großartigen Plan, wo man wusste, bei Ausnahmen gibt es natürlich alle, das Fridericianum und das Documenta-Museum, aber es ist ja ganz viel außerhalb der Stadt passiert, wo man hinlaufen musste, um bewusst sich in der Stadt zu orientieren und zu suchen, wo finde ich jetzt diese Kunst oder diese Ausstellung. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend bei der letzten Documenta, oder?
Ja, das hat das wohl provoziert. Das ist aber mit Sicherheit nur ein Teil der Interpretation von Adam Cimcik. Adam Cimcik, muss man wissen,
war der Leiter von der Documenta, muss man jetzt nochmal sagen, für alle die,
das war der, genau. Das war der Leiter der Documenta, und der war vorher Museumsdirektor in Basel, und der hat eigentlich, weil Lucius Burkhardt kommt aus Basel, das ist natürlich also keine unbekannte Familie, Annemarie Burkhardt und Lucius Burkhardt, seine Frau, ist immer ganz wichtig, Documenta-Kissen 1992. Das war ja auch eine lustige Geschichte. Auf jeden Fall hat der Adam Cimcik als Direktor der Basler Kunsthalle mich und meinen Co-Mitherausgeber Jesko Fetzer schon eingeladen, um das Buch, was ich nach dem Tod von Lucius Burkhardt veröffentlicht hatte, mit Texten »Warum ist Landschaft schön?« zu diesem Kapitel, hat der uns schon eingeladen 2004 zu einer Buchpräsentation in Basel. Das heißt also, diese Verbindung, dass der zum Lucius Burkhardt, die kann man so jetzt ziehen. Und der hat natürlich mitgekriegt, wie sich dieses Thema dann um die Spaziergangswissenschaft 2006 erweitert hat. Und ich denke, er hat es auch, wenn man so will, symbolisch genommen. Es ist eigentlich eine Wanderung gewesen durch die Situation der Welten, in denen wir leben. Also man kann es auch so sehen. Das hat ich glaube, die Kritik an der Gestaltung, die Position von Lucius Burkhardt und ihre Aktualität, die hat den, glaube ich, gereizt. Und er hatte ja tatsächlich einen permanenten Raum hinter dem Royal Kino, das gibt es auch, glaube ich, nicht mehr, in am Fridericianum hinten. Da war ja seine Bibliothek, also die Bücher, die die Universität jetzt noch besitzt, die also hier geblieben sind, also hier sage ich in Kassel geblieben sind, von Lucius Burkhardt aus seinem Büro. Das ist ein kleiner Teil, das sind Dubletten, aber die war ja ausgestellt. Die war ja ausgestellt, seine Bibliothek. Und Burkhardt war mit Sicherheit einer der wichtigsten Figuren in der Universitätsausbildung, was Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung, Design, Kunstgeschichte angeht, die in den 70er Jahren eben in Kassel gewirkt haben. Wird jetzt auch entdeckt.
Und ist das auch der Grund, warum die Kunsthochschule in Kassel, also die Universität gerade in der Orangerie im Grünen ist, was einlädt zum Spazieren, um quasi Inspiration von den Studierenden anbieten zu können? Weil ich habe tatsächlich mal im letzten Sommer, das ist jetzt fast ein Jahr her, mal ein paar Studierende beobachtet, die halt quasi auf den Wiesen saßen, abgemalt haben, also von Bäumen, Blättern, Blumen. Und das würde ja dazu passen, was Sie eben sagten, um das vielleicht zu transferieren zu neuen Designmöglichkeiten. Oder bin ich da völlig falsch?
Wissen Sie, nein. Es ist so, ich bin 1976 nach Kassel gekommen, und zwar genau an diese Kunsthochschule. Und vorher lernte ich kennen den Filmemacher Adolf Winkelmann, der nämlich in Kassel die Filmabteilung eingerichtet hatte, der also schon Ende der 60er Jahre dort tätig war. Den habe ich aber kennengelernt im Ruhrgebiet. Und der hat mir gesagt, Martin, geh nach Kassel, das ist wie Urlaub.
Hat er gar nicht so Unrecht.
Dann ist Folgendes passiert. Ich bin dann, tatsächlich habe ich mich in Kassel beworben, ein irrsinniger Numerus Clausus damals, in diesem sogenannten integrierten Studiengang Architektur, Stadt und Landschaftsplanung. Eine wirklich großartige Errungenschaft, alle gestaltenden Berufe unter einem Dach zu versammeln. Und das war das besondere Modell der Gesamthochschule Kassel, die ja gerade auch 50 wird. Und das ist sehr fortschrittlich gewesen, inklusive Chancengleichheit, Projektstudium, nur um nur Stichworte zu nennen. Und da war der Burkhardt mit vielen anderen Kollegen genau richtig am Platze in dieser Reformschule. Und ich kam dann eben als 20-Jähriger in den Hörsaal. Und dann wurden wir begrüßt von Lucius Burkhardt. Wir saßen vielleicht 30, 40, weiß nicht, Anfänger da in diesem Studiengang. Und der begrüßte uns mit den Worten: Liebe Studenten, liebe Studentinnen, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ihr seid heute Abend zu einer großen Party eingeladen. Da kriegt ihr alle euer Diplom und morgen fangen wir an zu studieren. Und dann fing wirklich ein unglaublich reichhaltiger Studienzeit an, die mich mit Unterbrechung, man konnte dieses Studium unterbrechen. Es gab zwei Diplom-Ingenieurabschlüsse, wie Master, Bachelor heutzutage. Und ich bin aber zwischendurch Anfang der 80er Jahre eben nach Berlin gezogen, habe auch noch mal Kunstgeschichte belegt. Ich war noch bei Barzon Brock in Wuppertal, aber kam dann wieder zurück nach Kassel 1987 und habe dann erstmal das Filmprogramm für die Documenta gemacht mit Super 8 Filmen aus Berlin. Das war eine richtige Szene damals. Und dann habe ich immer Kontakt gehabt mit den Burkhardts, aber dann habe ich eben erlebt im zweiten Abschluss, dass die auf einmal Spaziergangswissenschaft machen. Und das war eine unglaublich tolle Entwicklung, die der Burkhardt gemacht hat, um eben die weiterhin eigentlich bewusst und kritisch mit der Gestaltung umzugehen.
Stimmt die Info, dass auf dem Gebäude auch ein Schild steht mit Institut für Spaziergangswissenschaften?
Na, ich habe von meiner Tür... Von meinem Büro hängt ein Schild Institut für Spaziergangswissenschaft. Und das ist, also Spaziergangswissenschaft ist ja, wie gesagt, alles, was der Burkhardt eben erforscht hat. Und ich bin ja mit einem Freund zusammen in Basel mit dem Nachlass beschäftigt. Und wir haben ja auch schon mehrere Bücher herausgegeben. Also im Moment ist das Buch, also ein Buch fällig, was sich mit der kritischen Arbeit von Lucius Burkhardt in Basel beschäftigt. Und da haben wir jetzt gerade aus dem Nachlass eben das ganze Material ausgesondert. Und das bedeutet für mich, der ja auch bei ihm studiert hat, dass der in den Semesterferien, wo er in der Schweiz war, ordentliche Arbeit geleistet hat, wenn es um Nordtangenten ging, Abriss von alten Häusern. Also er war eigentlich ständig bis zu seinem Lebensende mit seiner Frau Annemarie Burkhardt dabei, die Planungsprozesse zu beeinflussen, zu reflektieren, zu interpretieren und öffentlich zu machen vor allen Dingen. Und das hat er ja in Kassel auch mit vielen verschiedenen Projekten gemacht. Also beispielsweise stammt ja von ihm eigentlich die einzig wirkliche sinnvolle Documenta Urbana.
Ist ja nicht diese Wohngebäudekomplex.
Eben nicht.
Nein?
Ach so. Die Documenta Urbana auf der Dönche ist ja eine Erfindung der neuen Heimat, die sich damals, also kurz vor der Pleite, die wurde dann ja für eine Mark verkauft, die hatten sich ja völlig restlos verspekuliert. Die neue Heimat wollte das als Imageprojekt haben, und deswegen ist da auch eine Siedlung auf der grünen Wiese entstanden, über die wir Qualität oder reden wir gar nicht, ist alles wunderbar, aber es ist eigentlich eine Siedlung auf der grünen Wiese, wie sie eigentlich bis dato immer gebaut wurde. Der Burkhardt ist mit vielen Kollegen und vor allen Dingen immer mit den Studierenden hergegangen und hat gesagt, jetzt gucken wir uns doch einfach mal Kassel an und hat 15 Orte, haben wir damals herausgefunden, wo man sagt, also irgendwie kaputt. Und zwar beispielsweise Lutherkirche, kennen Sie die Kreuzung?
Ja.
Wo die Grabsteine neben der Ampel stehen.
Ja.
Eine sehr merkwürdige Situation. Es gab 15 Orte in Kassel, die jetzt in einer Broschüre vorgestellt wurden, und zwar Foto, Plan, Beschreibung in 4 Sprachen. Und das Ganze hat 1981 stattgefunden. 82 war ja die Documenta 7. Und diese Broschüre wurde in ganz Europa verschickt, und dann kamen Vorschläge von Architekten, von Philosophen, von Künstlern, von Laien, ja. Die konnten alle mitmachen und konnten für diese Orte Ideen entwickeln. Also, und das ist eigentlich die beste Möglichkeit, Denkräume zu eröffnen und zu diskutierbar zu machen, diese Documenta Urbana sichtbar machen. Ist alles beschrieben in einem Buch, was wir zur Documenta herausgegeben haben, die landschaftstheoretischen Aquarelle und die Spaziergangswissenschaft. Das sind alle Kasseler Projekte mit großen Farbbildern abgebildet, was der Burkhardt, also die Burkhardts im Prinzip in Kassel geleistet haben. Und das war nicht wenig. Also auch eine der härtesten Buga-Kritiken 1981, deswegen wurde ja die Documenta verschoben, kam ja durch Pflege zerstört, kam ja von den Burkhardts und der sogenannten Werkbundgruppe Kassel.
Sie haben wieder was gelernt. Das wusste ich auch tatsächlich nicht, diese Hintergrundgeschichte dazu.
Da gibt es noch mehr.
Aber spannend, weil tatsächlich, ich bin ja zugezogen, also muss man sagen, ich bin jetzt kein gebürtiger Kasseler. Ich habe auch immer, leider noch immer noch Probleme dort zu unterscheiden zwischen Kasseler, Kasseläner und Kasselaner. Ich kann es mir einfach nicht merken. Und deswegen dachte ich immer, dass die Documenta Urbana dieser Wohngebäudekomplex wurde.
Das heißt auch so. Und also nach meiner Interpretation ist die, wir haben auch mal eine Tagung drüber gemacht. Ich mache ja auch regelmäßig Burkhardt Conventions in der Kunsthochschule. Leider im Moment, ich bin schon über ein Jahr nicht mehr in Kassel gewesen. Das ist jetzt traurig. Also ich hoffe, dass ich noch bis 2025 arbeite ich eventuell noch. Also dass ich da noch solche Versammlungen machen kann, wo internationale Gäste anreisen und eben eine Menge über die Burkhardtsche Arbeit zu berichten haben oder eben über aktuelle Geschichten, also Leute, die sich diesem Gedankengut einfach bedienen. Das sind alle Leute im Prinzip, wenn Sie so wollen, die sich um Partizipation zum Beispiel kümmern. Das ist dem Burkhardt ist eigentlich zu verdanken, dass das mit anderen Menschen natürlich in den 50er Jahren dann so langsam überhaupt mal klar wurde, dass man gefälligst die Bürger zu fragen hat, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll mit der eigenen Umgebung, also die Partizipation. Und der war eingeladen 1955 in Dortmund auf einem Kongress. Der Stadtplan geht uns alle an. Und dort erlebt er dann westdeutsche Realität nach dem Krieg. Wie wollen wir jetzt in Zukunft eigentlich wohnen? Und dann machen die da Feldforschung. Das heißt also, er geht da wirklich in die Arbeitersiedlung und die versuchen durch Fragebögen zu erforschen, was die jetzt eigentlich in Zukunft wollen und was es da eigentlich für eine Tradition betrifft, Wohnen gibt. Und da kommt der schon ins Ruhrgebiet und erzählt denen dann mit Max Frisch zusammen. Der Max Frisch war ja ein älterer, damals noch Schriftsteller, aber auch Architekt. Der hat für die dann ein Vorwort geschrieben, weil die natürlich unbekannt waren, die beiden Studenten. Also das war ein Kommilitone von dem Burkhardt und der Burkhardt selber. Der Frisch hat dann für ein Buch das Vorwort geschrieben, wir selber bauen unsere Stadt. Und das ist im Prinzip, das könnte von heute sein. Ne?
Wir selber bauen.
Absolut, ja, wem gehört die Stadt, heißt es heute.
Es ist so zeitlos einfach, ne?
Ja. Das macht eigentlich schon völlig klar, was Planung in einer Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutet. Das fängt da, also eben nach dem Zweiten Weltkrieg fängt das an.
Auch ein spannendes Thema, wo man für sich auch schon eine eigene Podcast-Folge zu machen kann.
Ja, wieder auf Bob Kassel.
Das absolut.
Ist ja, ich meine, da sind ja noch die Hakenkreuze in der, ne, so ganz leicht zu sehen in den Wiederaufbauplänen.
Ja, das ist auch eine spannende Geschichte, also die Stadtentwicklung von Kassel. Ich würde aber gerne, der Zeit geschuldet, Herr Professor Schmitz, auch zur letzten Frage schon fast kommen, weil wir haben eben gesagt, beim Spazierengehen, wenn ich das Wort Spazierengehen nehme, dann assoziiert man damit meistens Wiesen, Felder, man ist draußen in der Natur, nicht unbedingt Spazierengehen in der Stadt, weil man sich ja bewusst rausbegibt aus vielleicht Lärm, Abgasen, Staub, Menschengetümmel und so weiter. Aber wenn wir trotzdem mal in der Stadt bleiben, was muss ich denn oder wo sollte ich denn mal in Berlin spazieren gehen, weil es da ganz viele, und die Frage wird bestimmt nicht einfach sein zu beantworten, welche Ecke soll ich denn mal spazieren gehen in Berlin?
Da kann ich Ihnen jetzt auch nur mit einer Aktion von Burkhardt, von Lucius und Annemarie Burkhardt antworten, und zwar mit der Aktion Das Reisebüro der Villa Medici. Der Burkhardt, wie gesagt, Generalist, allgemein gebildet, war eingeladen, um in der Villa Medici den Garten zu eröffnen. Und das ist ja eine französische Institution dort. Also und er hat einen Garten eröffnet, und dann hat er aber gleichzeitig im Foyer in der Villa ein Reisebüro eröffnet und bot 10 Reisen an. Hatte 10 Faltblätter, wo man genau mitbekam, wo man jetzt hinzugehen hatte, welchen Bus man zu nehmen hatte und so weiter. Und das waren alles Ausflüge nach Rom. Nur, es waren Ausflüge, die jenseits der Postkartenbilder stattgefunden haben, die auf einmal durch irgendwelche Areale, verlassene Fabriken und so gingen, Randbereiche der Stadt, und eben sich eine Gegend erschlossen hat, die jenseits der Postkarte einfach auch existiert. Und das war auch typisch Rom, ne? Mit den Autobahnen und den verlassenen Fabriken. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall immer mal wieder spannend, alle professionellen Hilfsmittel wegzulassen, wenn man in einer fremden Stadt ist, und zumindest einmal einfach nur so zu gehen.
Sehr gut. Gibt es denn irgendeine Stadt, die Ihnen, also international, ganz egal welche, ganz prägnant im Kopf geblieben ist? Ich kann sofort eine nennen, aber ich würde Ihnen erstmal den Vortritt lassen.
Nein, da gibt es mehrere. Da gibt es mehrere Städte, da gibt es kein Ranking bei mir.
Bei mir ist es tatsächlich Barcelona. Also ich bin durch Barcelona gelaufen, natürlich die ganzen Hotspots, aber, und wir haben uns bewusst auch mal dafür entschieden, in die Seitengässchen zu gehen, und ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal dabei ertappt habe, dass ich immer wieder gesagt habe, oh, wow, guck mal. Also Barcelona ist mir ganz prägnant im Kopf geblieben als Stadt.
Aber dann machen Sie sich doch mal den Spaß und gehen in die Kasseler Fußgängerzone und immer in die Sträßchen rein, in die man ja eigentlich gar nicht gehen soll, weil da gibt es kein Shopping mehr. Gehen Sie da mal rein. Bong, immer vor irgendwelchen Autos oder breiten Straßen. Die Stadt hört da immer auf. Ist auch ein tolles Erlebnis, auf einmal zu sehen, wie groß die Stadt ist. Und das hat uns eigentlich damals als Studentengruppe mal darauf gebracht, dass man eigentlich die Fußgängerzone abreißen sollte. Und es ist tatsächlich so, das meine ich ernst, es ist tatsächlich so, im Moment braut sich ja so eine politische Forderung zusammen, ein Issue, was jetzt handelbar ist, und zwar in Berlin die autofreie Innenstadt. Und das ist jetzt tatsächlich, also wenn man sich das jetzt vorstellt, dann ist das ja nichts anderes als eine Mega-Fußgängerzone. Und alle negativen Folgen von Fußgängerzonen wissen wir eigentlich. Die Fußgängerzone ist ein Teil der autogerechten Planung. Wenn wir also aber jetzt rausschieben, autofrei machen, dann ist völlig klar, dass das irgendwo hin muss. Also wer mal richtig spazieren gegangen ist, der ist auch mal in den Randbereichen der Fußgängerzone unterwegs gewesen, und da weiß man eigentlich, das ist nicht so schön da.
So. Absolut. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch in Kassel passieren, weil man plant, die Straße vom Stern bis zur Uni quasi auch autofrei zu machen,
um es zu öffnen für... Das sind junge Leute, die kenne ich alle, und ich finde, die sind auf dem Holzpfad. Ich bin allerdings auch dafür, dass natürlich muss der Autoverkehr gesenkt werden. Es geht nicht so weiter. Also es gibt, wir stehen ja jetzt im Moment vor der Aufgabe, 4 verschiedene Verkehrssysteme in der Stadt, Straßenbahn noch da, Fuß, ne, und Fahrrad und Auto, auf der vorhandenen Fläche einer Stadt unterzubringen. Und da gibt es auch bei Lucius Burkhardt Rettung. Der spricht nämlich von bösartigen Problemen, die man nicht lösen kann, kann man nur ein bisschen verbessern. Und wenn man das mal im Hinterkopf hat, dann weiß man eigentlich, Trennung dieser Verkehrsarten ist wahrscheinlich nicht durchgehend möglich. Und das einzige Verkehrssystem, was also unsere Mobilität fortbestehen lässt, auf diesem Niveau, ist ja wünschenswert, ist natürlich das öffentliche Nahverkehrsmittel. Also wie unser Schlachtruf, wir haben ja auch Seminare schon dazu gemacht, unser Schlachtruf ist einfach S-Klasse für die Straßenbahn.
Ja, okay. Verstehe den Hintergedanken dabei. Das ist ein spannender Ansatz auch nochmal da. Ja, ich bin also sehr gespannt.
In Kassel haben die Fahrpreise auf 3 Euro erhöht. Das ist Irrsinn. In einem Moment, wo wir über autofreie Innenstädte sprechen, ist eine Anhebung des Nahverkehrstarifs völlig kontraproduktiv. Also man fragt sich wirklich, wer plant da eigentlich noch die Planung? Das muss, wenn, im Zusammenhang passieren. Und in Kassel die Straßenbahn, ich bin ja übrigens Retter der Straßenbahn, das wissen Sie, ne? Retter der Straßenbahn in Kassel, weil nämlich der Oberbürgermeister Hans Eichel die 1977 stilllegen wollte. Und dann hatten wir einen Professor in der Stadtplanung, der hieß Herr Mayfahrt. Herr Mayfahrt hat dann irgendwann den Professorhut an den Nagel gehängt und ist nämlich Chef von der KVG geworden und hat alles das durchgesetzt, was wir gemeinsam in einer Projektgruppe, einer studentischen Projektgruppe festgestellt haben, nämlich nicht die Straßenbahn stilllegen, eine Linie nach der anderen, das haben die ja schon wieder versucht letztes Jahr, sondern ausbauen. Und deswegen kam die Regiobahn. Deswegen haben die ausgebaut und sie müssten eigentlich noch weiter ausbauen. Dann wäre das eine wunderbare Geschichte, wenn zum Beispiel vor dem Staatstheater, wo man eine Straßenbahn abends braucht, auch eine Bahn fahren würde, dass das ein Netz gibt.
Und das ist der Punkt, Herr Professor Schmitz, den Sie gerade ansprechen, ich bin jetzt nach Kassel gezogen vor 15 Jahren. Und das war einer mit der ersten Punkte, wo ich mir überlegt habe, ich kenne keine Stadt, also mir ist gerade keine bewusst, wo vor einem Staatstheater keine direkte Zugangsmöglichkeiten zu irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln ist. Man muss erstmal über die Hauptverkehrsstraße drüber in die Innenstadt rein. Das ist mir damals spannend, auch tatsächlich mit als allererstes aufgefallen. Ja.
Naja, soweit. Und jetzt sind wir in der Stadtplanung und jetzt sind wir eben bei dem Zusammenhang gelandet, Spaziergangswissenschaft und Planung und Architektur. So ist es bei Burkhardt. Landschaftsplanung gibt es ja auch noch und da werden ja auch die schrecklichsten Dinge gemacht.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich glaube, wir treffen uns nochmal, um das nochmal zu diskutieren. Das wird jetzt diese Folge jetzt wahrscheinlich komplett sprengen.
Ja, aber jetzt nett, mit Ihnen zu plaudern. Das ist ja interessant, dass Sie. Wo sind Sie denn? Wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf?
Also gebürtig komme ich aus Mittelhessen, aus der Nähe von Gießen.
Das heißt also, Kassel war immer schon irgendwie für Sie auch so, wie nennen die das noch? Das ist, glaube ich, irgendwie Hessisch-Sibirien nennen.
Richtig, genau, weil es hier wieder, genau, das ist auch so ein Vorurteil. Wobei man dafür sagen muss, wir haben letztes Jahr im Mai schon 35 Grad gehabt in Kassel. Also von Sibirien kann da keine Rede sein.
Nein, ich muss Ihnen sagen, ich liebe dieses Kassel immer noch. Und ich bin ja wieder 87 zurückgekommen. Dokumente habe ich, die Filmprogramme habe ich nochmal ein Diplom gemacht. Und dann habe ich ja eine Galerie gehabt für 7 Jahre. Unten am Pferdemarkt in einem Kiosk. Und da habe ich auch meinen Verlag gegründet mit der Voraussicht, dass also eine Galerie ist natürlich örtlich gebunden und der Verlag kann natürlich überall arbeiten. Und der Verlag, den mache ich natürlich heute noch. Und die Galerie ist, nach 7 Jahren, da bin ich dann nach Berlin gegangen. Das war da. Aber diese 7 Jahre, also ich habe für die Bruderhilfe, Sachversicherung, damals Kunstberatung machen können. Also das war, ich rate jedem Studierenden, baut euch was in Kassel auf, weil das ist wirklich möglich, dort auch politisch Einfluss zu nehmen zum Beispiel.
Also ja, das unterstütze ich. Also ich glaube, hier hat man hohes Mitsprache oder hohe Möglichkeiten, sich auch daran zu beteiligen, dass sich politisch was tut und auch umgesetzt wird, ja. Herr Professor Schmitz, das war sehr interessant, mit Ihnen zu plaudern, über Ihre Arbeit als Spaziergangsforscher und alles, was noch drumherum noch so passiert ist. Und wir haben ja gerade schon festgehalten, wir hätten noch Material für weitere 2-3 Stunden. Das machen wir dann in einer anderen Folge. Ich schicke ganz viele Grüße aus Kassel nach Berlin und hoffe, dass Sie weiterhin gesund bleiben und gut durch diese Krise kommen.
Naja, und wenn wir mal wieder Rundgang haben oder so in der Kunsthochschule, dann bin ich ja auch da und dann können wir uns mal treffen. Dankeschön auch.
Wenn du noch mehr Informationen zu meinem heutigen Gast haben willst, dann schau doch mal in der Podcast-Folgenbeschreibung vorbei in den Shownotes. Da habe ich dir zwei Links zu Professor Martin Schmitz noch verlinkt. Da kannst du dich gerne noch weiter über meinen heutigen Gast informieren. Wir hören uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder. Bleibt bis dahin gesund und neugierig.
Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.